Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre, frohlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Zweifel. Kennen wir das? Es gibt Situationen, in denen wir eigentlich ja wissen, was richtig und was falsch ist. Und dann kommt jemand her und zweifelt das so ein bisschen an. Es gibt Leute, die sagen, die Eva hatte eigentlich schon verloren, als sie sich überhaupt auf die Diskussion eingelassen hat. Das ist ein spannender Einwand und man kann dem mal nachgehen. Denn es ist ja so, dass Eva zunächst einmal in der Diskussion mit der Schlange richtig stellt, was Gott tatsächlich gesagt hat. Die Schlange behauptet da etwas, was so nicht stimmt. Hat Gott euch etwa verboten, von den Bäumen hier zu essen? Und die Eva, klug wie sie ist, muss das natürlich richtig stellen und sagen: Doch, wir essen von allen Bäumen, nur von dem einen. Da sollen wir nicht essen, weil wir sonst sterben müssen. Die Schlange, sie hat das genau drauf, die Dinge so ein bisschen zu verdrehen und eigentlich sogar zu verschärfen. Ja, also Gott hat gesagt, von dem einen Baum nicht. Die Schlange tut so, als hätte gesagt, ihr dürft überhaupt von keinem Baum essen. Sie verschärft also noch die Regeln und fordert heraus, dass die Eva ihr widerspricht, dass sie sich auf das Gespräch einlässt. Die Schlange sät den Zweifel. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott es wirklich gut meinen mit euch? Und das ist eigentlich der Einstieg in den Untergang. Kennen wir das so? Dass irgendwo so die Zweifel kommen. Wie ist es denn? Ist das jetzt eigentlich wirklich richtig, so wie ich das verstanden habe? Oder ist es eigentlich ganz anders? Wie sieht das denn aus? Brauche ich eigentlich andere Christen? Brauche ich eigentlich Gemeinschaft mit anderen? Brauche ich das gemeinsame Gebet? Oder geht es auch ohne? Ist es eigentlich so wichtig, sich Zeit zum Gebet und zum Bibellesen zu nehmen? Oder ist das alles nicht ganz so wichtig? Oder aber, wenn du ein guter Christ bist, dann, das ist das Spannende hier, die Verschärfung der Regeln über das hinaus, was Gott gesagt hat, ist genauso teuflisch wie die Verharmlosung. Und dann kommt die Schlange mit einer eiskalten Lüge. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Obwohl, halb wahr ist es ja. Nachdem sie gegessen haben, wissen sie, was böse ist. Bis dahin kannten sie nur das Gute. Aber, ja, es ist also so halb wahr und halb gelogen. Und die Lüge ist aber so geschickt, dass sie unglaublich verlockend gilt. Klingt. Sein wie Gott. Wissen, was gut und böse ist. Die Augen geöffnet bekommen. Mal ganz ehrlich, viele Sekten arbeiten doch heute noch mit dem Versprechen, wir öffnen euch die Augen, wir führen euch in die Weisheit, wir führen euch in die Erkenntnis. Wer uns folgt, der bekommt Wissen. Das ist übrigens eine uralte Geschichte, denn schon zu Zeiten Jesu waren es die verschiedenen philosophischen Strömungen, die Weisheit versprochen haben, die versprochen haben, Erkenntnis zu vermitteln, geheimes Wissen, was sonst niemand hat. Und nur sie können dieses Wissen einführen. Und damit haben sie Menschen umgarnt und haben auch schon den ersten Christen zu schaffen gemacht. Und auch heute ist es so, dass also manchmal in christlichen Kreisen so Dinge kursieren, wo ganz, ganz viele Fragen aufkommen, wo ganz viele Fragezeichen da sind. Sollte Gott das so gesagt haben? Oder eben auch dieser Aspekt, es werden Regeln verschärft. Ja, der berühmte Zaun um das Gesetz. Und wir sind in der Gefahr, drauf reinzufallen, uns verführen zu lassen und die Lüge nicht als Lüge zu erkennen. Eine Methode, das zu machen, ist immer wieder, dass ich einfach die Bibelverse aus dem Zusammenhang nehme. Die Andachten im Laufe der Woche, die halte ich ja meistens über die Losung oder den Lehrtext. Und dabei ist mir gerade in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen, dass wenn ich einen Vers, entweder die Losung oder den Lehrtext in seinem Zusammenhang lese, eine ganz andere Aussage rauskommt, als wenn ich nur den Vers an sich lese. Auch damit kann ich Menschen manipulieren und kann ich einem Bibeltext einen falschen Zungenschlag geben. Natürlich steht in der Bibel, du sollst nicht heiraten noch Kinder zeugen in diesem Land ewiglich. Zum Glück halten sich die wenigsten Christen daran, denn das gilt auch nicht uns allen, sondern dem Jeremia in seiner konkreten Situation. Für den war es tatsächlich besser, ohne Familie unterwegs zu sein. Denn mit Familie wäre das, was er durchgemacht hat, noch um etliches schlimmer und um etliches schwerer gewesen. Aus der Diskussion und dem Zweifel und der offenen Lüge kommt dann der Ungehorsam. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, dass er auch davon aß. Was passiert hier? Die Schlange hat erst Zweifel gesät. Dann ist sie mit einer eiskalten Lüge rübergekommen. Und jetzt guckt sich die Frau mit diesem Gift im Hinterkopf den Baum an und denkt, wäre doch interessant, sieht gut aus, macht klug, öffnet mir die Augen. Das ist doch irgendwie interessant. Und dann nimmt sie die Frucht und sie isst. Und sie gibt dem Adam auch davon. Und hier ein ganz gefährlicher und aber wichtiger, ganz kleiner Nebensatz. Sie gab ihrem Mann, der bei ihr war. Wir lesen erstmal immer nur, dass die Eva sich verführen lässt von der Schlange. Aber Adam, der Knilch, der war die ganze Zeit dabei. Oder die ganze Zeit jedenfalls war er dabei, als sie genommen hat. Warum hat er nichts dagegen unternommen? Wollte er nicht als Buhmann dastehen? Wollte er nicht der Böse sein, der dieses Verlockende wegnimmt? Keine Ahnung. Und in vielen Verkündigungen ist ja immer die Eva alleine diejenige welche. Ich muss sagen, dieser kleine Nebensatz, der Adam, der bei ihr war, der Mann, der bei ihr war. Also hat auch der so seinen Anteil daran. Auf jeden Fall, aus dem Zweifel und der Lüge wächst der Ungehorsam. Das gibt's natürlich heute so nicht mehr, oder? Kennen wir das noch? In unseren Tagen, dass aus Zweifel und Lüge dann irgendwann der Ungehorsam kommt. Wo wir eigentlich spüren, hier kann was nicht ganz sein, beziehungsweise wir kennen vielleicht sogar das Wort Gottes und wir wissen es eigentlich ganz genau. Aber aus Zweifel und Lüge und Verlockung kommt dann doch der Ungehorsam. Und wir tun das, wovon wir genau wissen, dass es falsch ist. Wahrscheinlich ist es euch nie passiert, aber ich kenne solche Situationen sehr gut. Und sie sind immer wieder gefährlich. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da ist zuerst der Zweifel, dann die Lüge, dann das Hinsehen, die Verlockung und dann die Tat. Und was dann passiert, damit haben sie nicht gerechnet. Denn das Erste, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, da sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Da kommt plötzlich Scham auf. Plötzlich schämen sie sich für ihre Nacktheit und sicher auch für ihren Ungehorsam. Zunächst mal werden ihnen Dinge bewusst, die sie bis dahin gar nicht gesehen haben. Es hat sich schon was an ihrem Bewusstsein verändert. Wer das Böse kennengelernt hat, steht anders da als der, der das vorher so nicht kannte oder nicht wusste. Sie wissen jetzt, was gut und böse ist. Sie wissen, was gehorsam und was ungehorsam ist. Also sie haben was gelernt. Aber was ist das Ergebnis? Sie schämen sich. Sie schämen sich voreinander. Sie schämen sich vor Gott. Und sie hörten Gott, den Herrn, der, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Adam schämt sich und Adam hat Angst. Zwei Dinge, die er vorher nicht brauchte, die er vorher nicht kannte, die es vorher so nicht gab. Jetzt in einer gefallenen Schöpfung sind Angst und Scham durchaus auch Dinge, die eine Funktion haben. Wir sagen nicht umsonst, wenn wir jemanden für ganz, ganz schlimm halten, der ist schamlos. Was heißt das denn? Das heißt, der kann sich nicht mehr schämen. Der tut Dinge, für die er sich eigentlich schämen sollte, aber dieses Gefühl der Scham will sich bei ihm nicht einstellen. Das haut bei ihm nicht mehr hin. Und genauso ist es ja auch mit der Angst. Angst hat eine soziale Funktion. Dass wir bestimmte Dinge nicht tun, weil wir Angst haben, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden, verachtet zu werden und so weiter und so fort, das ist ja nicht immer nur negativ, sondern das hat ja in bestimmten Punkten auch seine Berechtigung, dass wir uns sozial adäquat verhalten. Ich selber bin ja jemand, der Schwierigkeiten hat, Gefühle zu zeigen und auch sogenannte negative Gefühle, also Angst, Zorn, Frust, auch zu zeigen. Und wenn ich das jetzt lerne und übe, dann muss ich es aber lernen, es sozial adäquat, es sozial angemessen zu tun. Bei mir hat also die Angst bewirkt, dass ich bestimmte Dinge gar nicht zeige. Das ist nicht okay. Aber jetzt zu lernen, sie so zu zeigen, dass es angemessen ist. Aber vor dem Sündenfall hatten Angst und Scham keine Funktion, weil sie waren noch nicht nötig, sie waren überflüssig. Und jetzt beginnt also mit dem Ungehorsam die Zeit der Angst und die Zeit der Scham. Und damit auch die Zeit der gestörten sozialen Beziehungen. Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast. Einer meiner Seelsorgelehrer, der sagte oft: Zwei Schweinereien in einem Satz. Zuerst schiebt's Adam auf die Frau und dann auch noch die Frau, die du mir gegeben hast. Also Gott, eigentlich bist du ja schuld, denn du hast mir ja schließlich diese verrückte Frau an die Seite gestellt, die mich jetzt verführt hat. Also Gott, warum beschwerst du dich eigentlich? Du bist doch selber schuld. Also auf die sündige Tat folgt jetzt, der andere ist schuld. Ein Reflex, der ja bis heute funktioniert, bei manchen sehr geschickt und sehr fein, bei manchen auch sehr plump. Die Chinesen waren's. Oder die anderen waren's, aber ich doch nicht. Ein uralter Reflex, der aber nichts mit der Schöpfung zu tun hat, sondern der Folge des Sündenfalls ist. Die Ursünde. Ich sündige, oder du vielleicht auch, aber nicht ich oder du oder wer auch immer der Täter jetzt ist, ist verantwortlich, sondern irgendjemand anderes. Wir suchen einen Schuldigen, wir suchen einen Sündenbock, wir suchen jemanden, den wir verantwortlich machen können. Ganz oft in der Geschichte der letzten zwei Jahrtausende waren die Juden die Sündenböcke, die man verantwortlich gemacht hat für alles Elend dieser Welt. Oft sind es die Minderheiten, oft sind es eben gerade die anderen. Doch ich nicht oder die, die zu mir gehören, sondern die anderen sind schuld. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau kann's auch. Die Schlange war's. Die Schlange hatte dann den Zappen, die hatte keinen mehr, auf den sie schieben konnte. Aber das ist ja die Frage, wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma wieder raus? Wie kommen wir wieder dahin, dass unser soziales Gefüge funktioniert? Wie kommen wir wieder dahin, dass unsere Beziehung zu Gott wieder funktioniert? Wie kommen wir dahin, dass wir Schuld zugeben können? Ich kann mich erinnern, ich erschrecke selber, wenn ich das so ein bisschen merke, aber es ist schon wieder 30 Jahre her. So kurz nach der Wende waren wir zu Besuch bei meinen Schwiegereltern und wir haben uns darüber unterhalten, wie ätzend es eigentlich ist, dass viele, die jetzt auch für die Stasi gearbeitet haben und anderes, immer genau so viel zugeben, wie man ihnen gerade beweisen kann. Und dann sagt auf einmal meine Schwiegermutter: Wie können Sie denn auch zu Ihrer Schuld stehen, wenn Sie nichts von der Vergebung wissen? Ich muss gestehen, von ihr hatte ich den Satz nicht erwartet und war also doch sehr überrascht, dass das gerade von ihr kam. Aber sie hat doch den Nagel auf den Kopf getroffen. Und nicht nur ehemalige Stasi-Mitarbeiter, das ist doch eigentlich bis heute. Wie kann ich zu meinem Versagen stehen, wenn ich nichts von der Vergebung weiß? Aber nun wissen wir als neutestamentliche Gemeinde von der Vergebung. Denn Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Aber jetzt ist das mit der Vergebung ja so eine schwierige Sache. Denn wenn ich um Vergebung bitten will, das ist im Zwischenmenschlichen nicht anders als in der Gottesbeziehung, wenn ich um Vergebung bitten will, dann muss ich zuerst mal zugeben, dass ich was falsch gemacht habe. Es ergibt keinen Sinn, ich habe zwar alles richtig gemacht, aber ich bitte dich mal um Vergebung. Ist absurd. Ist Blödsinn. Sondern nur, wenn ich sagen kann, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und ich hätte Strafe verdient. Ich habe Strafe verdient. Es ist völlig in Ordnung, wenn du auf mich sauer bist. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dich von mir zurückziehst. Du hättest jedes Recht dazu. Aber ich bitte dich um Vergebung. Nur so kann eigentlich die Bitte um Vergebung funktionieren. Ich gestehe ein, was schiefgelaufen ist. Ich bekenne meine Schuld. Ich tue Buße. Das sind so die frommen Vokabeln dafür. Ich gebe konkret zu, was ich falsch gemacht habe. Und dann kann ich um Vergebung bitten. Und so ist es letztendlich auch in meinem Gespräch mit Gott. Ich rede mit meinem Gott. Und ich gebe zu, wo ich ungehorsam gewesen bin, wo ich es wieder nicht geschafft habe, ich gebe zu, wofür ich mich schäme. Ich gebe zu, was wieder schief gelaufen ist. Und dann wird mir angerechnet, dass Jesus Christus für meine Schuld bezahlt hat. Aber dazu ist es wichtig, dass ich meine Scham überwinde. Und trotz meiner Scham zum Vater im Himmel zurückkomme. Und trotz meiner Scham es zugebe dem anderen gegenüber. Ich weiß, wie schwer mir das fällt. Ich mag das nicht. Wenn ich mich schäme, dann auch noch hingehen zu demjenigen, vor dem ich mich am allermeisten schäme, weil ich an ihm oder ihm gegenüber schuldig geworden bin, und dann zugeben, es ist meine Schuld. Tut mir leid, ich habe falsch gehandelt, falsch geredet, vielleicht auch nur falsch gedacht. Aber wenn wir das tun, dann können soziale Gefüge wieder heil werden. Und ich muss ja schließlich auch zu den Menschen, nicht alleine gehen. Ich habe die Chance, vorher mit meinem Herrn im Himmel zu reden. Und der kommt mit. Ich kann ihn sogar vorne wegschicken und sagen, geh du da schon mal hin und klär das doch bitte für mich. Mir ist das so wichtig geworden, dass wir einen Umgang mit Schuld finden. Solange wir auf dieser Erde sind, werden wir immer wieder schuldig werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber wir haben einen Ausweg. Wir haben diesen Ausweg, dass wir zu Jesus kommen können, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Und dass wir dann mit ihm an unserer Seite auch zu den Menschen gehen können, die wir enttäuscht haben und an denen wir schuldig geworden sind. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, er versteht nicht, warum Christen es so schwer fällt, zu beichten vor einem Seelsorger. Sie sagen, vor den heiligen Gott zu treten mit der Schuld muss doch viel schwerer sein als vor einem Menschen, der genauso sündig ist wie ich selber. Ich muss gestehen, ich würde Bonhoeffer an dieser Stelle gerne widersprechen, wenn ich ihm begegnen würde. Denn so heilig Gott ist, er hat mir in Jesus versprochen, mir zu vergeben. Ob Menschen mir immer vergeben, obwohl sie mich eigentlich besser verstehen müssten, weil sie ja selber Sünder sind, aber ob sie mir wirklich vergeben, da bin ich oft nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber diese Scham und diese Angst zu überwinden und hinzugehen zu Gott, hinzugehen zu Jesus und hinzugehen zu den Menschen, an denen wir schuldig geworden sind. Das ist eine ganz, ganz wichtige, eine urwichtige Sache, wenn wir unsere sozialen Kontakte, unsere sozialen Beziehungen wieder intakt haben wollen. Und deswegen lade ich euch ein, Und vielleicht ist gerade diese Zeit der Distanz auch eine Chance, zu überlegen, mit wem müsste ich denn reden? Auf wen müsste ich denn zugehen? Wo sind ungeklärte Verhältnisse? Und dann kommt es darauf an. Also ich bin jemand, bei aller Angst und Scham, ich mache es immer noch lieber von Angesicht zu Angesicht als am Telefon. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, denen es anders geht, die lieber einen Brief schreiben oder zum Hörer greifen. Aber lasst es uns nicht auf die lange Bank schieben. Sondern da, wo wir merken, wo wir wissen, hier ist etwas, was zu bereinigen ist, da lasst es uns tun. Durch die Sünde damals ist die Trennung zwischen Gott und Mensch entstanden. Durch die Sünde heute entstehen auch Trennungen zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Und wenn wir wollen, dass diese Trennungen wieder heil werden, dann geht das nur dadurch, dass wir Scham und Angst überwinden und das Gespräch suchen. Und dazu möchte ich ganz, ganz herzlich einladen und motivieren. Lasst uns miteinander beten. Herr, wir wollen dir dafür danken, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, zurückzukommen. Danke, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Vater im Himmel, danke, dass wir wieder kommen dürfen. Danke, dass du uns einlädst. Und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns Mut schenkst, dass du uns Kraft schenkst, um unsere Angst und unsere Scham zu überwinden und zu kommen, gerade da, wo wir schuldig geworden sind. Du hast uns garantiert und versprochen, dass du uns vergeben wirst, wenn wir kommen. Was unsere Mitmenschen tun, wissen wir oft nicht. Aber ich bitte dich, dass du auch unsere mitmenschlichen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen wieder heilst, indem wir Schuld eingestehen, Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Amen. Ich möchte uns an dieser Stelle den Segen Gottes noch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.